Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Banger zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung steht auf der Kippe. Auch bei der Krankenversicherung sieht es mau aus. Die Babyboomer haben den Generationenvertrag gebrochen, sagt eine, die es wissen muss. Monika Schnitzer berät als Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft die Bundesregierung. Mit ihr spreche ich über einen Vorschlag, der hierzulande eine Welle der Empörung ausgelöst hat, den Boomer-Soli. Wohlhabende Rentner sollen künftig für arme Rentner zahlen. Was sie davon hält, darüber geht es gleich. Ich bin Heike Bangert. Das Gespräch mit Monika Schnitzer haben wir am 21. Juli aufgezeichnet. Monika, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist, hier mit mir zu sprechen für Focus Money Talks über Soziales. Soziales ist das, was jetzt schon angeklungen ist, vor der Sommerpause, was wir aber wahrscheinlich nach der Sommerpause noch mal sehr hören werden. Wir sprechen also darüber, wir sprechen natürlich auch über Ausgaben und wir sprechen über Kürzungen. Aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, wieder mal hier zu sein.
Monika, du hast es selber schon gehört und du hast vielfach darüber geschrieben, Boomer Soli war das Wort, irgendwie, wo sich alle wieder ganz unglaublich aufgeregt haben. Wie könnte das denn kommen? Also, es ist natürlich so, dass wir sehr viel, also wir, die Bundesregierung, wir Deutschland sehr viel investieren werden in Rüstung, in Infrastruktur. Aber Geld, das ausgegeben wird, das muss natürlich an anderer Stelle wieder eingespart werden. Am besten spart man natürlich irgendwie beim Sozialen. Soziales brauchen wir aber auch, wie wir alle wissen. Klar, wir sind eine soziale Marktwirtschaft. Jetzt haben wir aber klamme Rentenkassen, auch die gesetzliche Krankenversicherung ist immer unter Druck, die ganzen Sozialsysteme, das hat alles seinen Grund. Die Bedeutung ist, wo meinst du, wo können wir sparen, wenn wir schon auf der anderen Seite mit vollen Händen ausgeben?
Also, dass wir an manchen Punkten jetzt wirklich mit vollen Händen Geld ausgeben müssen, ich glaube, das liegt auf der Hand. Verteidigung, wir müssen uns einfach selber verteidigen können. Infrastruktur, die Brücken stürzen ein, also da muss investiert werden. Aber wenn man das schon zum großen Teil jetzt zulasten der nächsten Generation macht, dann muss man sich schon fragen, also das heißt schuldenfinanziert macht, dann muss man sich schon fragen, ob man denen noch mehr aufbürden kann, gerade wenn es um die Sozialversicherungssysteme geht. Und da reden wir eben unter anderem über die Rente. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen eben dieses Rentensystem, das ja umlagefinanziert ist, das kommt an seine Grenzen. Und an der Stelle geht es jetzt darum, über Reformen nachzudenken, damit dieses System nicht auch zu Lasten vor allen Dingen der jungen Generation am Leben gehalten wird.
Der Vorschlag des Boomer Soli, der kam ja jetzt nicht von den Wirtschaftsweisen, also nicht von dir, sondern von einem Institut, irgendwie das gesagt hat, man könne, also diejenigen, die eben hohe Renten beziehen, könnten diejenigen, die wenig Rente haben, unterstützen. Die Frage ist, was ist daran so falsch?
Also vielleicht muss man einfach noch mal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, warum ist dieser Vorschlag überhaupt gekommen und was hat es mit diesem Umlagesystem auf sich? Warum kommt das an seine Grenzen? Wir sehen eben, dass die Babyboomer-Generation schon seit den 70er Jahren im Grunde nicht genügend Kinder bekommen hat, um die Bevölkerung konstant zu halten, wenn es nicht noch zusätzlich Zuwanderung gibt. Und das bedeutet, dass die jungen Leute immer weniger werden. Die sollen immer mehr Rentnerinnen und Rentner unterstützen und finanzieren. Das wird an die Grenzen stoßen, weil die dann immer höhere Beiträge zahlen müssen. Anders geht es gar nicht. Oder aber man macht andere Reformen. Wir hatten in unserem eigenen Gutachten vom Wirtschaftsrat mehrere Stellschrauben vorgeschlagen, länger arbeiten, den Rentenanstieg begrenzen, auch selber mehr vorsorgen, selber mehr ansparen. Und wenn man all das macht, dann kommt man schon auch zu dem Punkt, wo man feststellt, naja, wenn man den Rentenanstieg begrenzt, dann werden die Geringverdienenden nicht mehr so viel Rente in Zukunft bekommen. Also die Renten werden nicht gekürzt, aber der Rentenanstieg wird eben niedriger ausfallen. Und wir hatten damals schon auch vorgeschlagen, da kann man doch auch ein gewisses Umverteilungselement einführen. Und nochmal, warum? Weil man ja eine Hälfte des Generationenvertrags nicht erfüllt hat. Generationenvertrag heißt, ich zahle jetzt meine Beiträge für die aktuellen Rentnerinnen und Rentner und ich ziehe Kinder groß, die die nächste Generation von Rentnerinnen und Rentnern dann finanzieren. Und da an der zweiten Stelle fehlt es. Und deswegen ist das eigentlich schon noch ein Problem, was die Babyboomer-Generation unter sich ausmachen sollte.
Genau, jetzt lass uns mal einmal klären. Es sind ja nicht alle Babyboomer, die keine Kinder hatten. Also es gibt solche mit Kindern, es gibt solche ohne Kinder, mit vielen Kindern und mit weniger Kindern. Ich glaube, wir sind inzwischen mit 1,35 ist so die Geburtenrate. Das ist natürlich viel zu wenig, gar keine Frage. Aber mit einem Boomer-Soli würden ja alle in einen Topf geworfen. Aber da müsste dann doch auch unterschieden werden, oder?
Ja, natürlich, eigentlich müsste man das, aber man müsste eben dann nach vielen anderen Komponenten auch unterscheiden. Das haben wir in unserem Vorschlag damals nicht gemacht. Wir haben einfach nur gesagt, es muss letztlich innerhalb der Babyboomer-Generation auch dafür Sorge getragen werden, dass das nicht alles nur zulasten der nächsten Generation geht, wenn man das System stabilisieren will. Also natürlich könnte man das System jetzt sehr kompliziert machen, könnte genau aufrechnen, wie viel haben die Leute vorgesorgt, haben sie selber angespart, haben sie selber Kinder großgezogen. Dann kommt gleich wieder die Frage, naja, vielleicht wollte man gerne Kinder haben, konnte es aber nicht, vielleicht haben die einen ihr Geld nicht angespart, sondern sind viel in Urlaub gefahren. Wie geht man mit all diesen Themen um? Das alles ist kompliziert und da wird es immer Ungerechtigkeiten geben. Was an der Stelle einfach nur klar sein sollte, ist, wir können dieses Thema nicht nur in Höhe von höheren Beitragssätzen dann kompensieren. Wir müssen schon irgendwo auch die Babyboomer selber mit reinnehmen in die Finanzierung. Und da war ja unser Vorschlag, andere Stellschrauben auch zu verwenden und Umverteilung nur als eine dieser Stellschrauben zu sehen.
Lass mich, bevor wir es allgemein sehen, nochmal auf einen Punkt gerne kommen, der eben ganz häufig genannt worden ist. Das ist, wer selber vorgesorgt hat. Also viele haben dann gesagt, ja, da werden diejenigen bestraft, die tatsächlich selbst vorgesorgt haben. Ist das ein Punkt? Ich weiß nicht, habt ihr den genauer angeguckt? Das ist ein Punkt, der ins Gewicht fällt. Und das ist ja letztlich tatsächlich das, wo man zukünftige Rentner, sprich alle ermuntern möchte, eben privat vorzusorgen. Ist das damit nicht konterkariert?
Nun, wenn man das im Nachhinein jetzt macht, dann ja, muss man sagen, sind die negativen Anreizeffekte natürlich nicht da. Der Punkt ist ja, wer würde denn sonst für die Rentnerinnen und Rentner aufkommen, die möglicherweise in die Altersarmut geraten? Die Gefährdung ist ja dann höher. Und das wären dann die allgemeinen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das sind dann letztlich auch die, die mehr verdienen, die man dann steuerlich entsprechend belasten kann. Also das nimmt sich wahrscheinlich gar nicht so viel.
Möglicherweise könnte das Bundesverfassungsgericht etwas dagegen haben, dass tatsächlich diejenigen, die schon Renten beziehen, dann gekürzt werden. Könnte das sein?
Das kann ich nicht einschätzen, da bin ich nicht Juristin genug für. Das ist auch von dem Institut, glaube ich, nicht wirklich besprochen worden. Das müsste man sich genauer anschauen. Aber nochmal, wenn die Alternative ist, dass man das über eine Steuer macht, dann kann man natürlich jederzeit Steuern erhöhen. Und letztlich ist es ja genau das, was passiert. Wir sehen ja jetzt schon, dass ein Viertel des Bundeshaushalts für die Rente aufgebracht wird. Und zwar für die Leistungen, die nicht beitragsfinanziert sind. Also für die Mütterrente, für die Witwenrente, für die Rente mit 63, die inzwischen eine Rente mit 64 ist, also immer vorzeitiges Ausscheiden und dann ohne Abschläge in Rente gehen. Ja, das heißt, bisher ist sowas auch schon steuerfinanziert worden und zwar in einem sehr hohen Umfang. Da müssen die Jungen dann mittragen. Und wie gesagt, bei diesem Vorschlag geht es eben jetzt vor allen Dingen darum, dass die Älteren, die Babyboomer selber das unter sich ausmachen.
Also die sogenannte Rente mit 63, wo du sagst 64, das war ja letztlich die Idee dahinter, dass diejenigen, die sehr lange, im Zweifel 45 Jahre schon gearbeitet haben, möglicherweise einfach die Kraft nicht mehr haben, weiterzuarbeiten und deshalb vorzeitig in Rente gehen können. Aber wenn man genau hinguckt, dann wird es doch von sehr vielen anderen genutzt, die durchaus vielleicht auch noch länger arbeiten könnten.
Das ist zum Beispiel genau ein Thema, wo wir uns fragen, ob da genügend Solidarität unter den Babyboomern vorhanden ist. Denn es sind in der Tat genau nicht die körperlich sehr Belasteten, die Krankenschwester, der Dachdecker. Die schaffen es meistens gar nicht, 45 Jahre in diesem Job zu arbeiten. Die hören oft schon vorher auf. Wer diese Regelung in Anspruch nimmt, sind typischerweise gut ausgebildete Fachkräfte, die mindestens durchschnittlich verdienen und überdurchschnittlich gesund sind und dann noch sehr lange leben können. Das freut einen für jeden, dass er lange lebt. Wir leben inzwischen 8 Jahre länger oder wir beziehen 8 Jahre länger Rente, als das noch vor 14 Jahren der Fall ist. Das sei jedem gegönnt. Aber man muss natürlich sich überlegen, wie das finanziert werden soll. Und da müssten entsprechende Abschläge her, beziehungsweise ja eben doch das Renteneintrittsalter etwas erhöht werden.
Auf was? Von 67 also erst auf?
Also erstmal weg von dieser vorzeitigen Rente mit 64 jetzt statt 66. Also wir nähern uns ja der 67 als gesetzliches Renteneintrittsalter und immer 2 Jahre weniger ist dann dieses vorzeitige. Also erstmal das aufgeben, weil das momentan wirklich vom Steuerzahler finanziert wird und das ist einfach irgendwann nicht mehr finanzierbar. Und auch bei der 67 muss man sich überlegen, das langsam ansteigen zu lassen, wenn die Lebenserwartung steigt. Wir schlagen vor, dann für ein Jahr mehr Lebenserwartung, 8 Monate mehr arbeiten, 4 Monate mehr Rente. Das entspricht so diesem Verhältnis 2:1. Momentan arbeiten die Menschen im Schnitt 40 Jahre und beziehen im Schnitt 20 Jahre Rente. In diesem Verhältnis könnte man das dann entsprechend anheben.
Du hattest ja alles Mögliche genannt, nur nicht das Rentenniveau, Eintrittsniveau. Ja. Das soll gleich bleiben?
Tatsächlich ist auch das etwas, was wir ändern würden, und zwar in dem Sinne, dass man sagt, die Rentenanstiege sollten begrenzt werden. Also durchaus mit einem hohen Niveau einsteigen, aber dann nicht mehr so stark steigen lassen. Das ist eigentlich nur in Deutschland, also in ganz wenigen Ländern ist das der Fall, das ist eigentlich nur in Deutschland der Fall, dass man die Rente an das Lohnniveau koppelt. Also wenn die Löhne steigen, dann steigt auch die Rente. Und das ist einfach teuer, wenn man die Rente nur steigen lassen würde mit der Inflation oder irgendwas dazwischen, zwischen Inflation und Lohnsteigerung, dann würde man niemanden etwas wegnehmen. Man würde ihnen nur nicht so viel mehr geben, wie das momentan der Fall ist. Und das wäre schon viel gewonnen.
Sowas wie die Witwenrente, was du angesprochen hast, oder auch die Mütterrente. Die Mütterrente ist ja ein Add-on, das dieses Jahr nochmal eben obendrauf kommt. Fällt das denn überhaupt ins Gewicht? Genau die gleiche Frage zur Witwenrente.
Also bei der Mütterrente kann man ganz klar sagen, die Anhebung, die jetzt geplant ist, die im Koalitionsvertrag verabredet ist, die kostet uns im Jahr 4 bis 5 Milliarden. Allein dieser Anstieg.
Also ein richtig
großer Betrag. Mhm. Das hätte gut gereicht, um jetzt die Stromsteuersenkung für alle, also auch für den Mittelstand und auch für die Privathaushalte zu finanzieren. Insofern also, das ist schon ein ziemlicher Batzen Geld. Und das Geld wird jetzt ausgegeben für etwas, was jetzt nicht Wachstum steigert. Wer wird
keine
das bekommen?
Eine Lenkungsfunktion, ja. Die dies schon letztlich haben, oder?
Genau, also das ist ja eingeführt worden 1992. Man hat damals gesagt, wer vor 1992 Kinder bekommen hat, für den soll das nicht gelten, sondern für alle danach. Und die Idee war schon, das dann auch zu unterstützen, dass man Kinder bekommt. Und erst später hat man dann gesagt, naja gut, also für die, die auch vor 1992 Kinder bekommen haben, die sollten auch was bekommen. Und das ist dann immer weiter angehoben worden, sodass es am Schluss, wie man sagt, gerecht ist, dass alle die gleichen Punkte bekommen. Aber die Lenkungswirkung hat es natürlich nicht mehr. Wenn ich jetzt als jemand bekäme, mit einem Kind vor 92, trifft mich nicht, aber wenn das der Fall wäre, ja, dann würde mich das ja heute nicht mehr dazu bringen, noch Kinder zu bekommen. Also diese Lenkungswirkung hat das nicht mehr. Und ganz im Ernst, man erreicht hier mit Frauen, die eigentlich auch nie damit geplant haben, die jetzt deswegen nicht viel investieren werden. Vielleicht schenken sie es ihren Enkeln, das Geld, was sie da bekommen. Wenn ich wirklich armutsgefährdet bin, also wenn wir jetzt an die ganz armen Frauen mit Kindern, wenn wir an Frauen denken, die keine hohe Rente haben und deswegen Grundsicherung bekommen, dann werden die davon gar nicht profitieren, denn das wird dann 1:1 verrechnet. Also mehr eigene Rente durch Mütterrente heißt weniger Grundsicherung. Also gerade die Ärmsten haben davon überhaupt nichts.
Und die Lenkungsfunktion ist ja auch sehr zweifelhaft. Ich meine, wir haben eine Geburtenquote von 1,35, hatten wir ja schon mal gesagt. So gesehen hat es relativ wenig gebracht und es sind ganz offensichtlich andere Stellschrauben, wo Frauen oder Elternpaare überlegen, Kinder zu haben oder Kinder nicht zu haben.
Ganz sicher geht es da ganz stark darum, ob man Kinderbetreuung hat, die wirklich verlässlich ist, sodass man seinen Beruf weiter ausüben kann und dann auf die Weise auch wirklich eigene Rentenansprüche erwerben kann.
Noch einen kleinen Schlenker zur Witwenrente, weil du kannst es ja wahrscheinlich irgendwie doch nicht allen einfach so streichen, oder?
Bei Witwenrente ist tatsächlich der Punkt, aktuell gibt es diese Witwenrente als soziale Absicherung für Frauen, typischerweise eben Zweitverdiener, die selber nicht genug verdient haben, um von ihrer eigenen Rente leben zu können. Das hat übrigens gar nichts damit zu tun, warum jemand nicht so viel Rente hat, ob der Kinder großgezogen hat oder den Garten gepflegt hat. Das hat mit Kindern erstmal überhaupt nichts zu tun. Der Punkt an der Witwenrente ist, es ist nun ja ein Paar, das sich entschieden hat, nehmen wir mal den Extremfall, ein Einkommen, der andere hat gar nicht gearbeitet, kein Einkommen. Ein Paar, das sich entschlossen hat, von einem Einkommen zu leben und das hat auch funktioniert, dann wäre es eigentlich auch genau folgerichtig zu sagen, die leben von dieser einen Rente. Das tun sie ja, solange beide noch leben. Wenn jetzt jemand verstirbt, also wenn er verstirbt, dann soll sie sozial abgesichert werden und dafür bekommt sie ihre Witwenrente mit 55%. Das wird vom Steuerzahler finanziert. Wenn sie zuerst stirbt, dann bekommt er seine volle Rente. Und der Vorschlag wäre eigentlich zu sagen, man macht ein Rentensplitting, wie es übrigens dann
wie
auch bei
einer... Wie das Ehegattensplitting?
Ja, oder? Nein, also ein Rentensplitting im Sinne von, man verteilt die Ansprüche auf beide, wie das bei einer Scheidung übrigens auch der Fall ist. Da verteilt man auch die Rentenansprüche auf beide, die dann jeder für sich mitnehmen kann. Wenn man also jetzt beide Rentenansprüche teilt, dann hätte jeder Rentenansprüche von 50%. Dann kann man sich noch überlegen, was tut man noch dazu, dass man damit doch einigermaßen über die Runden kommt. Aber man hätte nicht die Ungerechtigkeit, wenn er überlebt, kriegt er eine volle Rente, wenn sie überlebt, eine halbe Rente und das muss der Steuerzahler zahlen.
Es gibt ja einen Vorschlag von Friedrich Merz, den ich mal ganz kurz noch einwerfen möchte, irgendwie die Aktivrente. Also man darf dazu verdienen bis zu 2000 Euro und es wird nicht versteuert. Ist das denn irgendwas, was dem Rentensystem hilft?
Also die Idee an der Stelle ist ja, mehr Menschen im Arbeitsmarkt zu halten. Also
das
den
ist Älteren, oder?
Ja, genau. Den Älteren, die ihnen den Anreiz zu geben. Der Witz an der Stelle ist aber, es bleiben ja ohnehin schon welche auch nach Renteneintrittsalter im Arbeitsmarkt. Also es gibt durchaus Leute, die freiwillig weiterarbeiten. Die würden jetzt einfach an der Stelle ein Geschenk bekommen. Die machen das ohnehin schon, dass sie länger arbeiten. Die werden jetzt auch noch belohnt damit. Und dass es jetzt zusätzliche Menschen gibt, die deswegen länger im Arbeitsmarkt bleiben.
Glaubst du nicht?
Also der Effekt wird nicht so groß sein. Die Erwartung ist eigentlich nicht, dass der Effekt so groß sein wird. Was tatsächlich im Gegenteil passieren kann, ist, dass dann Menschen vorzeitig in Rente gehen und dann sagen, okay, danach kann ich ja jetzt weiterarbeiten, aber jetzt kriege ich auch noch ein Steuergeschenk. Also im Grunde macht man hier wirklich gleich zweimal etwas verkehrt. Man schickt die Leute zu früh in Rente und dann zahlt man ihnen auch noch etwas dafür, wenn sie länger arbeiten, statt dass man sagt, alle arbeiten etwas länger.
Aber wäre das nicht so ein Modell, wie es beispielsweise in Japan schon gepflegt wird, wo sehr viele Rentner sehr viel länger arbeiten?
Ja, in Japan arbeiten die länger. Und warum arbeiten die länger? Weil sie oft einen Lebenssinn suchen. Also für die ist Arbeit dann an der Stelle schon auch etwas, was ihnen auch Lebenssinn gibt. Ich glaube, das wird bei uns völlig unterschätzt. In Japan ist aber auch zum Teil das dadurch bedingt, dass sie am Ende ihres Lebens gar nicht mehr so viel verdient haben. Da sinken die Löhne typischerweise ab einem bestimmten Alter wieder. Und dann ist es für den einen oder anderen schon noch attraktiv, länger zu arbeiten, einfach um sich noch was dazu zu verdienen.
Wir sind ja bei dem Gespräch ausgegangen erstmal von Altersarmut und dann sind wir ganz schnell irgendwie auf die Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung gekommen. Das heißt, letztlich, wir sprechen über das ganze System. Lass uns noch einmal ganz kurz zurückkommen auf diese Altersarmut. Wie krass ist das denn? Also wie viele Menschen sind betroffen? Ist das irgendwie ein so hoher Prozentsatz und wie könnte man das lösen?
Es sind schon relativ viele betroffen, rund 20%. Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass eben es viele Menschen gibt, die nicht genügend eigene Ansprüche haben. Also sprich, wenig gearbeitet haben, sei es, weil sie durch die Anreize Ehegattensplitting, Kinderbetreuung etc. zu Hause geblieben sind und nicht so viele Stunden gearbeitet haben oder aber, weil sie Erwerbsunterbrechungen hatten wegen Arbeitslosigkeit. Also das sind schon Bevölkerungsgruppen, die zahlenmäßig ins Gewicht fallen und wo man sich überlegen muss, wie man das besser abfedert. Aber der eigentliche Ansatz muss sein, dass die Menschen selbst mehr Rentenansprüche erwerben, indem man ihnen die Chance gibt, auch wirklich mehr zu beschäftigt zu sein. Also erstens am Arbeitsmarkt beschäftigt zu sein, nicht arbeitslos zu sein. Und jetzt reden wir wieder über die Zweitverdienenden, wirklich seine Stunden auszudehnen. Und da muss man sagen, ist das Ehegattensplitting keine Hilfe, denn das reduziert den Anreiz, mehr zu arbeiten, weil man gar nicht so viel dann mehr verdient. Die Mitversicherung in der Krankenversicherung zum Beispiel ist auch so ein Hemmnis. Viele bleiben in einem Minijob, weil sobald sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden mit mehr Stunden, gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Das heißt, beides hemmt die Ausdehnung der Arbeitszeiten. Und damit aber werden die Rentenansprüche reduziert. Und dann am Ende steht man da und sieht, für sich selber kann man nicht alleine sorgen.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Krankenversicherung bzw. die Kosten in dem Gesundheitswesen generell. Es ist ein bisschen so, dass wir im europäischen Vergleich eigentlich relativ alt aussehen. Wir geben so viel Geld aus, erstens für Krankenversicherung, zweitens für Rentenversicherung. Und am Ende bleibt so relativ wenig übrig, also weniger zumindest irgendwie im Vergleich. Fragt man sich, woran liegt das eigentlich? Können wir schlechter mit Geld umgehen oder gibt es zu viele Diskussionen? Können wir uns zu wenig einigen? Warum?
Ich glaube, bei der Rente ist es gar nicht so, dass wir im Schnitt so schlecht dastehen. Man unterschätzt manchmal, wie sich eben die Renten entwickeln. Also gerade wenn der Vergleich zu Österreich gezogen wird, dann heißt es immer, ja, die gehen doch mit einer schönen Rente, mit einem schönen Betrag in Rente. Aber tatsächlich geht es da vor allem um den Renteneinstieg und danach entwickeln sich die Renten nicht mehr so stark. Bei uns ist es aber tatsächlich diese Entwicklung mit den Löhnen, sodass die Rentner und Rentner bisher sehr gut gefahren sind. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass die Menschen typischerweise eben auch entweder selbst gespart haben oder eine Betriebsrente haben oder beides. Es sind nur ganz wenige, also 17% ungefähr, die weder das eine noch das andere zusätzlich haben. Die müssen also alle dann gar nicht nur von ihrer gesetzlichen Rente leben. Insofern, also ja, so schlecht geht es denen. Typischerweise nicht. Jedenfalls, wenn man sich die Reisebranche anschaut, die sehr davon profitiert, dass viele Rentnerinnen und Rentner gerne auf Reisen gehen.
Also doch lieber in Reiseaktien investieren und sich schon mal vorsorgen. Das wäre nämlich so mein Punkt gewesen. Irgendwie jetzt nicht unbedingt irgendwie Reiseaktien, das, aber die durchaus lukrativ sind. Das, was du sagst, ist total richtig. Aber es gibt natürlich hierzulande ein großes Hemmnis, irgendwie selbst vorzusorgen. Irgendwie, es wird auch wenig unterstützt. Beispiele, die bislang auf den Markt kamen, die waren nicht besonders attraktiv. Es kam relativ wenig bei raus. Und es gibt immer noch so ein Mindset irgendwie unter ganz vielen Menschen, die sagen, Moment mal, Aktien, das ist doch was für richtig Vermögende, die können das Risiko tragen. Aber wenn ich aus meiner Branche raus oder von meinem Verständnis raus mit Menschen spreche, dann sagen die, nee, ganz im Gegenteil, Aktien ist eigentlich tatsächlich was für Ärmere oder Menschen ohne großes Vermögen, weil nur mit Aktien kann man ein solches Vermögen eigentlich aufbauen. Also wie können wir dieses Mindset ändern und muss die Politik da einfach mal von ihren komischen Vorschlägen runter?
Ja, in der Tat. Also man tut sich sehr schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass Sparen in Aktien sehr viel mehr bringt als Sparen auf dem Sparbuch oder gar unterm Kopfkissen. Also 40% des Gesparten wird ja wirklich im Grunde in Bargeld gespart. Das kann ja nicht sinnvoll sein. Da sind wahrscheinlich wirklich einige Sachen falsch gelaufen. Da hat man eine Zeit lang mal Werbung für einzelne Aktien gemacht. Ich glaube, alle, die schon ein bisschen älter sind, können sich noch an die Einführung der Telekom-Aktie erinnern, die stark beworben wurde, wo dann manche investiert haben und viel Geld verloren haben am Ende. Da denken wir mal an die Riester-Rente. Als die eingeführt wurde, hat man wirklich auch einiges verkehrt gemacht, einfach an dem Design. Man hat da zu starke Auflagen gemacht, dass man gesagt hat, da darf man auf keinen Fall Geld verlieren, aber dadurch wird so konservativ investiert, dass auch keine Renditen zu erzielen sind. Und man hat vor allen Dingen nicht verhindert, dass die Gebühren über Gebühr hoch sind, um es so flapsig zu sagen. Also das heißt, da ist vieles verkehrt gemacht worden. Was wir jetzt bräuchten, wäre wirklich Aufklärung. Und in diese Richtung geht auch unser Vorschlag, den wir mit dem Sachverständigenrat gemacht haben. Wir hatten gesagt, es braucht diese Finanzbildung. Den Menschen muss vermittelt werden, dass man mit Aktien wirklich sehr gute Renditen erzielen kann, viel höher als mit einem Sparbuch. Schweden hat das vorgemacht. Die haben genau ein solches System eingeführt. Und unser Vorschlag war, man sollte als Regierung ein Kinderstartgeld geben, jedem Kind zwischen 6 und 18, 10 Euro im Monat überweisen. Und dieses Geld sollte dann in einen solchen Aktienfonds investiert werden, damit die Kinder erleben und in der Diskussion, in der Schule das auch gut miteinander vergleichen und kommunizieren können, wie sich ein solches Depot dann entwickelt. Das ist nicht viel Geld und da werden auch keine unendlich hohen Renditen sein, weil es geht darum, das diversifiziert anzulegen, nicht irgendwie ganz spekulativ, aber auf die Weise zu erleben, was daraus werden kann.
Genau, es ist gelebte Praxis und der erste wirklich ganz schwierige Step ist gemacht, weil der ist nämlich wirklich der schwierigste. Ich möchte ja gerne, aber im Zweifel weiß ich noch nicht und ich kenne mich noch nicht so aus und ich weiß noch nicht und vielleicht ist es auch riskant und so. Aber wenn man schon mal investiert ist, dann macht man es einfach weiter und heutzutage ist es ja auch relativ einfach mit ETFs. Erstens günstig, zweitens auch relativ einfach online, digital die Dinge zu investieren und zu beobachten und genau, man muss noch nicht mal vor die Tür gehen.
Genau so, also es auch wirklich erlebbar zu machen. Es wird ja oft gesagt, naja, das reicht ja, wenn ich das in den Schulen einmal den Kindern erkläre, möglichst im Mathematikunterricht, wie funktioniert das mit so einer Rendite. Aber die Erfahrung zeigt einfach, nein, das reicht nicht. Man muss das wirklich machen, man muss es erleben, man muss es lernen und dann wird man das auch in seinem Leben weiter so machen können. Bisher sehen wir einfach, dass nur Kinder aus Elternhäusern, die zu Hause das schon erleben, dass die das wirklich machen später.
Ihr wurdet erhört. Also die Frühstartrente gibt's. Also gibt's noch nicht, aber die wird es geben oder zumindest steht's im Programm. Es soll sie geben, tatsächlich 10 Euro pro Kind.
Ja, also wir hoffen sehr, dass das nicht wieder torpediert wird, denn ich glaube, das ist wirklich ein sehr gut investiertes Geld. Das kostet weniger als 1 Milliarde, wenn es mal voll ausgebreitet ist und die Kinder lernen etwas dabei und hoffentlich ändert sich damit auch die Kultur, dass man eben an die Zukunft denkt, dass man lernt, wie Renditen sich entwickeln, wenn man es diversifiziert macht, dass das Risiko wirklich beherrschbar ist.
Ein Sozialsystem haben wir hinter uns gebracht, aber jetzt kommen wir gleich zur Krankenversicherung und das sieht kaum besser aus. Also die gesetzliche Krankenversicherung, gut, wir haben dieses System, die private, die Beamten sind extra, die Selbstständigen im Zweifel auch. Die gesetzliche Krankenversicherung ist ständig an der Grenze. Wir haben ein Gesundheitssystem, das eigentlich sehr, sehr gut ist, aber wir geben auch unglaublich viel Geld dafür aus. Wie könnte man es besser machen?
Ich glaube, man muss einerseits an die Ausgaben ran. Das heißt, man muss wirklich überlegen, wird das Geld effizient ausgegeben? Und dann muss man sich auch überlegen, wie man die Einnahmeseite effizienter gestaltet. Bei der Ausgabenseite ist ja in der letzten Regierung schon ein bisschen was passiert. Man hat da über die Krankenhausreform nachgedacht, einiges auf den Weg gebracht. Das ist vielleicht noch nicht mit der letzten Konsequenz durchgezogen worden, auch wegen Widerständen. Da sieht man gleich, wie politisch schwierig das ist. Was müsste man nämlich machen? Man müsste wirklich stark fokussieren und sagen, es gibt einfach Krankenhäuser, die sind auf bestimmte Behandlungen spezialisiert, die haben die Fallzahl, die können das wirklich gut und machen das auch effizient. Und dann gibt es Krankenhäuser, die sind auf was anderes spezialisiert, beziehungsweise die machen nur kleinere Eingriffe. Die machen den Armbruch, aber nicht die Herz-OP. Dass man sich also auf der Weise stärker spezialisiert, das ist sehr viel effizienter und im Ende besser für die Patienten und Patientinnen, weil man es mit Behandlungen zu tun hat, die dann auch wirklich gut sind. Das ist die eine Sache. Natürlich muss man die ganze Verwaltung sehr viel besser und effizienter gestalten. Also Digitalisierung.
Das gilt aber für alle Punkte. Das gilt nicht nur für die Krankenversicherung, sondern das gilt für alles, jede Art von Behörde, oder? Jede Art von Unternehmen wahrscheinlich
auch. Ja, also allein wenn ich an diese Diskussion denke, damals bei der Pandemie, was da hin und her gefaxt wurde und wie wenig wir die Daten im System haben. Auch wie sehr vielleicht auch der eine oder andere sich dagegen gesperrt hat, weil er Sorge hat, wer hat dann Zugang zu seinen Patientenakten. Wie sehr sich vielleicht der eine oder andere Arzt auch sperrt, weil er denkt, ui, dann erkennt man vielleicht, was ich alles abrechne. Und dass das vielleicht nicht immer alles notwendig ist. Also, dass es da auch Widerstände gibt, ist völlig klar. Aber wenn ich effizienter sein will, muss ich auch an sowas gehen. Ich muss auch darüber nachdenken, ob ich wirklich alle Behandlungen finanzieren will oder voll finanzieren will. Es gibt durchaus Dinge, da gibt es einfach keine wissenschaftliche Evidenz, dass das viel bringt. Denken wir an Homöopathie. Es mag sein, dass das dem einen oder anderen hilft, weil er sich jetzt besser fühlt, das zu nehmen, aber wissenschaftlich bewiesen ist das nicht. Und dann fragt man sich schon, ob das die Allgemeinheit zahlen soll über die Krankenversicherung.
Die Krankenversicherung, also die gesetzliche Krankenversicherung, hat auch noch andere Punkte. Erstens, die Kinder, die Ehepartner sind mitversichert. Das könnte vielleicht auch nochmal ein Punkt sein. Irgendwie, ich habe das auch bei dir gelesen. Vielleicht müsste man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, dass man eben alle anderen einbezieht. Das wird ja von Zeit zu Zeit immer mal gefordert, ein Riesenaufschrei und dann wird's wieder, verschwindet es wieder. Beamte, Selbstständige, Privatversicherte.
Ja, also fangen wir vielleicht mit der Mitversicherung an, dass man Ehegatten mitversichert, ist eben wieder genau ein solcher Punkt, wo man im Grunde die Anreize, selbst mehr zu arbeiten, reduziert. Das Beispiel ist eben, ich arbeite gar nicht und sobald ich arbeite, und zwar so, dass ich selbst sozialversicherungspflichtig viel verdiene, dann bleibt mir eben nicht so viel. Wenn ich aber sagen würde, eigentlich müssen aus diesem einen Lohn müssen zwei Krankenversicherungen bezahlt werden, dann wäre das kein Hemmschuh mehr, um wirklich arbeiten zu gehen, beziehungsweise um mehr Stunden zu arbeiten. Insofern also, das ist etwas, was man sich schon sehr gut überlegen muss, weil es die Arbeitsanreize reduziert. Die andere Sache ist, sollen wir jetzt alle einbeziehen? Das wäre jetzt eine Diskussion, die man führen müsste, ob man nicht überhaupt das Krankensystem an sich, also das Krankenversicherungssystem an sich reorganisieren würde. Eine Variante könnte ja sein, dass man sagt, eine Grundversicherung für alle, solidarisch finanziert, und dann eine private Zusatzversicherung für die, die bestimmte Extraleistungen haben wollen, sei es das Zwei-Bett-Zimmer, die Chefarztbehandlung, was auch immer. Also da wäre durchaus eine Diskussion möglich.
Allerdings nur für Neueinsteiger oder kann das dem komplett jetzt bereits bestehenden System übergestülpt werden?
Das wird sicherlich nicht einfach. Überhaupt wird eine solche Diskussion immer sehr schwierig sein, weil sich natürlich alle an dieses System gewöhnt haben und die möglicherweise dann mehr zahlen müssten oder weniger Leistungen bekommen würden, die wären natürlich nicht glücklich. Aber es gibt einen Punkt, man wird irgendwann einen Punkt erreichen, wo man genau über solche sehr großen Reformen nachdenken muss und sich überlegen muss, ob man in eine solche Richtung gehen kann. Das muss ja dann mit entsprechenden Übergangsperioden sein. Die nächsten Jahrzehnte einfach die Augen zu verschließen und zuzuschauen, wie die Beitragssätze immer stärker ansteigen, weil das System an sich einfach nicht mehr finanzierbar ist, das wird sich rächen.
Wie können wir es schaffen, dass die Innovation im System hoch bleibt? Also wenn du natürlich weniger Geld investierst oder wenn man sagt, irgendwie man muss im Zweifel manche Dinge selber bezahlen, dann ist natürlich schon die Frage, ob alle Leistungen, die man sich in zukünftig auch denken kann und die im Zweifel sehr teuer sind, weil es ja innovativ, dass wir diese Innovation nicht mehr haben.
Ja, das ist ein interessantes Thema, denn natürlich erfinden wir Dinge, die zumindest am Anfang dann sehr teuer sind. Denn um einen Anreiz zu geben, dass eine neue Behandlungsmethode, ein neues Medikament erfunden wird, muss man ja den Unternehmen auch die Chance geben, damit am Anfang Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen. Das ist ja genau der Anreiz, denn die machen ja viele Experimente und nicht aus allem wird ein wirksames Medikament am Ende. Das muss also auch finanzierbar sein. Und jetzt muss man sich an der Stelle fragen, für welche Krankheiten, in welchem Alter, in welchem Stadium ist das sinnvoll, dass wir das finanzieren? Wo geht es am Ende vielleicht darum, dass man sagt, für mich selber wäre es jetzt nett, wenn ich das hätte, aber muss auch nicht sein. Und am Ende ist es ja auch so, dass wir rationieren. Es ist ja nicht so, dass jeder sehr schnell jede Form von Behandlung bekommt. In anderen Ländern ist das zum Teil noch sehr viel drastischer, dass man da eingeschränkt Zugang hat. Zum Glück machen wir das bisher noch sehr solidarisch. Aber man muss sich schon fragen, wie lange man ein solches System so finanzieren kann und ob wirklich jede Neuerung auch unbedingt finanziert werden muss.
Ein großer Streitpunkt hierzulande ist ja die Migration. Also die einen schreien ganz groß, die missbrauchen unsere Sozialsysteme. Die anderen sagen, wir brauchen unbedingt Zuwanderung, weil wir mit unserem demografischen Faktor ansonsten diese Wirtschaftsdynamik nicht mehr entfalten können und eben auch nicht mehr innovativ sein können. Wo liegt die Wahrheit?
Der Punkt ist, wir brauchen Zuwanderung, um unser Erwerbspersonenpotenzial hochzuhalten. Das schaffen wir eben mit unseren Kindern nicht. Die Frage ist, was an Leistungen können die in Anspruch nehmen? Sie können natürlich erst Leistungen in Anspruch nehmen, wenn sie selber auch schon im System drinnen sind. Also wenn sie als Arbeitskräfte zu uns kommen und hier arbeiten, zahlen sie Beiträge und dementsprechend haben sie dann auch Anspruch auf die Leistungen, also auf die Krankenversicherung, auf die Arbeitslosigkeitsversicherung, wenn sie lange genug eingezahlt haben. Da gibt es ja für alle diese Themen immer auch entsprechende Fristen. Wie lange muss ich in die Arbeitslosigkeitsversicherung eingezahlt haben, um selber Ansprüche zu haben? Was anderes ist das, wenn wir jetzt über Menschen reden, die als Asylbewerberin oder als Asylbewerber hier reinkommen oder als Geflüchtete reinkommen. Die haben einen ganz anderen Status und dementsprechend auch andere Ansprüche. Das muss
Stichwort Bürgergeld, das, genau das auch immer ja, hochkocht.
Das ist ja etwas, was ich als Geflüchteter nicht habe. Ich habe weniger Ansprüche an der Stelle. Das war nur bei den Geflüchteten aus der Ukraine der Fall, weil man denen einen besseren Status geben wollte, als Solidarität letztlich auch für Menschen, die jetzt aus einem Land, was uns nahesteht, geflüchtet sind. Und weil man sie auf die Weise gleich auch in die Arbeitsmaßnahmen reinholen wollte, mit denen sie die entsprechende Ausbildung bekommen, Sprachkurse etc., um sie in unseren Arbeitsmarkt sehr gut zu integrieren, weil man davon ausgegangen ist, dass das hier auch sehr gut funktioniert.
Kritiker sagen ja immer, es ist nicht besonders gut gelungen.
Ja, das ist momentan noch nicht so ganz gut abzuschätzen. Also wir sehen schon, dass jetzt immer mehr auch auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, nachdem sie ihre Sprachkurse etc. absolviert haben. Wir haben es leider momentan mit einem Arbeitsmarkt zu tun, der nicht ganz einfach ist. Also wir sehen einfach, dass momentan Abgänge aus der Arbeitslosigkeit, und das gilt dann natürlich auch für Geflüchtete, die bisher noch nicht beschäftigt waren, in die Beschäftigung, dass das momentan wirklich schwierig ist. Das zeigen die Zahlen vom Institut für Arbeit in Nürnberg. Da ist momentan in unserer wirklich schwierigen Wirtschaftslage gerade die Chance nicht so groß.
Nichtsdestotrotz ist das Bürgergeld letztlich das Aushängeschild für Empörung, für diejenigen auch, um Abgrenzung zu denjenigen, die eben sehr wenig verdienen, aber tatsächlich von morgens bis abends arbeiten. Also wie grenzt das Bürgergeld sich gegen diejenigen ab, die tatsächlich hingehen und arbeiten und trotzdem nicht besonders sehr viel mehr verdienen? Wo hakt's? Bist du auch der Meinung? Und was müsste vielleicht geändert werden?
Also man muss sich auf der einen Seite fragen, gibt es durch das Bürgergeld Anreize, gar nicht zu arbeiten? Das ist nicht richtig. Natürlich hat man mehr am Ende, wenn man Vollzeit arbeitet, als wenn man gar nicht arbeitet. Das Bürgergeld alleine gibt einem also nicht so viel. Die entscheidende Frage an der Stelle ist, dass wie viel Anreiz habe ich, wenn ich ein paar Stunden arbeite, mehr zu arbeiten? Und da reden wir darüber, wie viel bleibt mir von einem dazu verdienten Euro übrig? Und das ist zum Teil sehr wenig. Da reden wir zum Teil nur über 10 Cent, die mir bleiben, weil mir 90 Cent wieder abgezogen werden. Ich kriege dann weniger Wohngeld beispielsweise. Das heißt, der Anreiz ist an, je nachdem, wie viel ich verdiene, zu niedrig. Und da könnte man das System tatsächlich verbessern. Dass wir hier aber über Menschen reden, die einfach schlichtweg faul sind und sich das alles nur abholen und im Grunde den Staat betrügen, das ist, glaube ich, wirklich übertrieben. Denn wenn man sich mal genau anschaut, über welche Menschen wir hier sprechen, dann sehen wir, dass nur ein kleiner Teil von denen einfach vermittelbar wäre im Sinne von, die könnten jederzeit arbeiten. Die allermeisten von ihnen, weit über 80%, die haben einfach Vermittlungshemmnisse, so nennt man das. Hemmnisse, weil sie beispielsweise alleinerziehend sind und nicht genügend Kinderbetreuung haben. Hemmnisse, weil sie keine Ausbildung haben und deswegen auch schwer nur einen Arbeitsplatz finden. Hemmnisse vielleicht auch, weil sie schon lange arbeitslos sind und sich schwer tun, wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen, weil sie vielleicht auch psychische Probleme haben. Also da gibt es einfach sehr viele Menschen, die, selbst wenn man ihnen das Bürgergeld ganz kürzen könnte, es trotzdem nicht schaffen würden, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Und im Übrigen kann man das nicht einfach ganz kürzen. Insofern also überschätzt man, was man einsparen kann, wenn man jetzt beim Bürgergeld deutlich härter zugreift. Man sollte dafür sorgen, dass die, die arbeiten können, auch wirklich motiviert sind zu arbeiten. Aber nochmal, beim aktuellen Arbeitsmarkt ist das mit Motivation allein noch nicht getan. Es braucht doch einen Arbeitsplatz.
Ein bisschen habe ich auch gehört, dass letztlich die Bürokratie, also die Verwaltung des Bürgergelds, einen großen Anteil einnimmt. Und da sind wir dann nochmal bei diesem Stichwort Bürokratie, was wir machen könnten. Wir müssen ja innovativer werden, also das deutsche Wirtschaftsmodell hat sehr, sehr lange funktioniert. Dann haben wir doch, die Welt ist im Umbruch und Deutschland ist letztlich mittendrin. Und zwar ohne zu sagen, dass wir positive Effekte haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen für die eigene Verteidigung einstehen. Wir haben nicht mehr die günstige Energie, die aus Russland fließt. Und wir haben nicht mehr diese Absatzmärkte, die wir in China oder in Asien hatten, lange Zeit. Es kommt eigentlich letztlich, weht uns der Wind direkt vor die Stirn. Und wir müssen unser Modell ändern. Wir müssen innovativer werden. Wir haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Bürokratie wird in dem Zusammenhang immer genannt. Das ist ein Punkt dazu, aber ich glaube, es ist nicht der entscheidende. Aber es ist doch einer. Es müsste tatsächlich auch mehr digitalisiert werden von Seiten des Staates.
Ja, wir müssen einfach den Staat an der Stelle, die Verwaltung, effizienter machen. Es kann nicht sein, dass wir Dinge immer noch mit Hand eingeben müssen, dass man Informationen 5-mal abgefragt wird und jedes Mal muss es aufs Neue wieder eingegeben werden. Also gerade die ganzen Berichtspflichten, die ganzen Abfragen, die Daten sollten entsprechend weitervermittelt werden können. Es sollte eben so sein, dass für die Bürgerinnen und Bürger es ein Portal gibt, da sind ihre Daten drin und das kann dann von den Behörden entsprechend abgerufen werden. Und das Gleiche gilt für die Unternehmen. Die müssen so viele Dinge berichten, das würde sich schon sehr anbieten, dass sie es nur einmal berichten und dann die Daten entsprechend weiterverwendet werden. Überhaupt sollte man bei Regeln, wenn sie denn neu erlassen werden, und manchmal ist das gar nicht zu vermeiden, es gibt neue Technologien, braucht es auch neue Regeln. Bei diesen Regeln sollte man immer auch auf die Umsetzung schauen. Wie kann denn diese Umsetzung möglichst einfach gestaltet werden? Und da reden wir schon auch drüber, wie werden Gesetze gemacht, von wem werden die geschrieben, wie viele Anhörungen gibt es, wie sehr lässt man sich da von der Praxis auch beraten, wie man das wirklich einfach ausgestaltet. Und ja, da fehlt es manchmal, auch weil Gesetze zu schnell geschrieben werden, weil alles sehr schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Das versteht man in Krisensituationen, aber das versteht man nicht bei Themen, die lange bekannt sind und wo eigentlich klar ist, das muss einfach nur gut vorbereitet werden.
Also inzwischen, man stellt sich das so als Dschungel vor, ja, total dickicht überall. Man sieht eigentlich letztlich gar nicht mehr, wie man es am allerbesten macht. Wäre das so ein totaler Cut das Richtige?
Nun, Cut nicht im Sinne von, dass man jetzt einfach Regeln abschafft, denn wie gesagt, mit neuen Technologien kommen dann auch neue Themen auf. Jetzt kommt zum Beispiel künstliche Intelligenz und dann ist wieder die Frage, was bedeutet das jetzt? Darf ich das jetzt überall anwenden oder darf ich das nicht? Kann ich jetzt zum Beispiel in Zukunft in einem Unternehmen meine Reisekostenabrechnung mit KI auswerten lassen oder nicht? Da muss es schon Regeln geben, aber die Frage ist einfach immer nur, wie anwendungsfreundlich ist das? Muss das alles noch auf Papier ausgedruckt und unterschrieben und wieder eingescannt und weitergeschickt werden oder kann man das einfach digital machen? Da braucht es auch wirklich praxisnah einfache Lösungen und das würde schon sehr viel helfen.
Das letzte Mal, als wir hier saßen, da hatten wir über die Schuldenbremse gesprochen, im Sinne von Schuldenbremse, die wird es wohl ewig geben, aber jetzt ist sie mehr oder minder, also sie ist nicht abgeschafft, aber man spricht nicht mehr über die Schuldenbremse, sondern man spricht eigentlich letztlich über die Investitionsprogramme in Richtung Rüstung und Infrastruktur, die mal eben schnell noch, wir haben uns alle ein bisschen gewundert, auf den Weg gebracht worden sind. Sehr viel Geld ist da, also letztlich ist das Geld nicht da, aber sehr viel Geld soll ausgegeben werden. Die Frage ist, wie schafft Geld Innovationen oder wie schafft man, dass man aus Geld Innovationen bekommt? Ich meine, das muss ja jetzt erst noch mal klug investiert werden, wird es?
Ja, das ist in der Tat die entscheidende Frage. Wir haben uns ja angeschaut in unserem letzten Frühjahrsgutachten, welchen Wachstumseffekt kann denn eine solche Reform, wie wir sie jetzt erlebt haben, mit der Schuldenbremse erzielen? Wird dieses Geld zu Wachstum führen? Und wir haben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht mit unseren entsprechenden Analysen, wenn das Geld vor allen Dingen konsumtiv ausgegeben wird, wir hatten vorhin schon über das Thema Mütterrente zum Beispiel gesprochen, dann wird das nichts bringen, also wird das sehr, sehr wenig nur bringen. Und wenn es aber wirklich für Investitionen ausgegeben wird, und da reden wir wirklich über Infrastruktur, da reden wir über Forschung und Entwicklung, auch in neue Technologien, dann kann der Wachstumseffekt deutlich höher sein. Jetzt kann man sich das in den einzelnen Bereichen anschauen. Bei Verteidigung zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach Panzer baue, dann wird der Wachstumseffekt nicht besonders groß
genau,
sein.
Genau, aber sehr viel Geld fließt in Panzer oder genau, deswegen Rüstung in diesem Sinne. Das heißt, viel von diesem Geld, was wir da investieren, ist schon mal nicht besonders brauchen wir, keine
jedenfalls
Frage,
aber nicht, ja, also in der Tat, genau. Jedenfalls nicht, wenn wir es genau nur dafür ausgeben oder Kasernen bauen. Also Kasernen sind auch gut, da wird der entsprechende Wohnungsbauwachstum erzeugen. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt neue Technologien hervorbringt.
Müssen wir das Zähneknirschen hinnehmen?
Wir müssen vor allen Dingen schauen, dass wir doch auch auf die Arten von Rüstungsgütern achten, die eigentlich auch die Zukunft sind. Nämlich, in Zukunft werden Panzer nicht mehr die große Rolle spielen, es werden Drohnen die viel größere Rolle spielen. Da ist sehr viel Forschung und Entwicklung momentan in der Mache. Und wir sehen gerade in der Ukraine, dass im Grunde alle 4 Wochen schon wieder eine neue Generation von neuen Drohnen entwickelt und ins Feld gebracht wird. Das ist schlimm genug, dass man die dort jetzt dann auch einsetzen und letztlich testen muss. Aber das ist etwas, worauf wir uns auch vorbereiten müssen. Und das kann dann schon auch ein innovativer Schub sein.
Und siehst du das? Also sind wir, die deutsche Rüstungsindustrie, so aufgestellt, dass wir das leisten können?
Das ist etwas, was sich entwickeln muss. Wir haben einige Startups, die das können, aber die werden jetzt nicht Drohnen auf Halde produzieren, denn wenn wir sie dann wirklich brauchen sollten, was hoffentlich nie der Fall sein wird, dann werden die ja schon lange wieder veraltet. Also man muss vor allem die Kapazität aufbauen und könnte sie jetzt produzieren, um sie in der Tat in der Ukraine einzusetzen. Das wäre das Plausibelste an der Stelle. Also ja, wir haben solche Unternehmen, aber das ist noch nicht die große Masse an Ausgaben, die getätigt werden wird. Da wird man noch genau schauen müssen, wofür sollte man das Geld jetzt wirklich ausgeben.
Wie sieht's aus mit der Infrastruktur? Da könnte man es ja relativ ähnlich denken. Habe ich heute oder gelesen, soll sehr viel Geld in Autobahnen investiert werden. Da frage ich mich, okay, klingt nicht so innovativ.
Ich glaube, auch hier kommt es wirklich darauf an, dass man sich überlegt, was genau braucht man. Ja, natürlich muss man auch Autobahnen ertüchtigen. Man muss Brücken ertüchtigen. Die müssen mehr Gewicht aushalten. Das müssen sie ohnehin, weil unsere LKWs zum Beispiel auch schwerer sind, als sie das früher waren. Aber das alleine kann es noch nicht sein. Und auch da wird noch nicht so ganz viel Innovation passieren. Insofern muss man sich schon überlegen, welche Arten von Ausgaben in die Infrastruktur helfen. Und da muss man auch an sowas wie die Bahn denken, die Gleise, die es braucht, die Fahrzeugtechnologie, die es brauchen wird. Da gibt es wirklich einerseits viel nachzuholen. Die Systeme fahren ja nicht gut. Und andererseits gibt es auch durchaus Innovationen, die es zu tätigen gilt. Also ein System, was dekarbonisiert ist. Ja,
genau.
Also wir müssen einfach über Dekarbonisierung nachdenken, dass die Systeme wirklich mit erneuerbarer Energie auch fahren. Dafür brauchen wir die entsprechenden Netze, die Stromnetze, die ausgebaut werden müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass Tag- und Nachtstrom da ist. Nicht nur, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Dafür braucht es Speichertechnologien. Also es braucht all diese Alternativen auch. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und indem man jetzt dieses System neu aufsetzt bzw. ertüchtigt, wird man auch sehr viel Anstöße haben in diesem Bereich. Das heißt, da kann es Fortschritt geben und Wachstum.
Du hattest ja kleinere Unternehmen genannt, Startups war das Stichwort, die oftmals innovativ sind. Wie können die von einer solchen Initiative profitieren? Also bislang war das ja immer so, dass letztlich irgendwie die erste Finanzierungsrunde noch gut ging und die Hauptfinanzierungsrunde war dann schon in den USA.
Ja, in der Tat. Wachstum zu finanzieren ist in Deutschland immer noch schwierig, in Europa generell, aber in Deutschland ganz besonders. Hier brauchen wir mehr große Investoren, Ankerinvestoren, seien es Versicherungen beispielsweise, also Unternehmen, die auch viel Kapital anzulegen haben, die sich dann auch mehr um solche Start-up-Finanzierungen, Wachstumsfinanzierungen kümmern. Und gleichzeitig müssen die Unternehmen auch eine Chance haben zu wachsen, indem sie an Aufträge kommen. Und wiederum, da wären wir jetzt bei staatlicher Beschaffung, die müssen eben auch Aufträge erhalten können, wo der Staat sich normalerweise sagt, ja, ich hätte es lieber gerne an ein großes Unternehmen vergeben, statt jetzt an viele kleine, weil ich denke, die haben große Erfahrungen, die gibt es schon lange. Nein, da müsste man eben auch mehr auf innovative Lösungen setzen.
Und möglicherweise auch bei Dienstleistungen, weil wir sind ja von einem Produktionsstandort, mutieren wir immer mehr zu einem Dienstleistungsstandort. Auch da müssen Innovationen herkommen. Bislang ist das immer eher relativ wenig der Fall. Es kommt viel mehr aus der Produktion, zumindest in der Vergangenheit. Wie kann man bewerkstelligen oder wie kann man das unterstützen, auch von Seiten des Staates, dass tatsächlich diese Dienstleistung unterstützt wird?
Ja, in der Tat, wir haben eine Bewegung hin zu mehr Dienstleistungen, weniger Produktion. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Dienstleistungen, da denkt man oft an ja, Pflege, Krankenhaus, man denkt an Burgerbuden, wo eben man nicht so ganz klar sieht, wie viel Produktivitätssteigerung es da geben sollte. Aber tatsächlich gibt es ja auch andere Dienstleistungen, wo es sehr große Produktivitätsfortschritte geben kann. Denken wir einfach an den Einsatz von digitalen Technologien, von künstlicher Intelligenz. Da wird es im Bürojobs sehr viel Produktivitätsfortschritt geben können, wenn man es richtig macht. Interessanterweise stellt man bei uns fest, dass es gar nicht so der mangelnde Produktivitätsfortschritt, sagen wir mal, jetzt im Pflegebereich das Problem ist, sondern dass gerade Unternehmensdienstleistungen sich nicht so produktiv entwickelt haben, zum Teil die Produktivität sogar zurückgeht. Also offensichtlich viele Menschen in dem Bereich gehalten werden, ohne dass der Output jetzt wirklich stimmt. Und das heißt, da gibt es eine ganze Menge zu machen. Schauen wir uns mal an, was in USA passiert. Da ist genau dieser Dienstleistungsbereich durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz so viel produktiver, die haben das so viel produktiver genutzt, als wir das bisher gemacht haben. Da muss man sich einiges von abgucken, denn sonst werden wir wirklich abgehängt.
Bedeutet das, wir sind einfach nur hinten dran oder wir haben noch die Chance, das aufzuholen? Ich meine, das ist ja auch ganz interessant im Zusammenhang mit den Zöllen. Im Hintergrund schwelt ja nun immer der Gedanke, wie gehe ich um mit diesen großen amerikanischen digitalen Konzernen hierzulande und wie schütze ich diejenigen, die möglicherweise hier eben in dieselbe Bresche springen wollen, wie schütze ich die eben vor dieser amerikanischen Übermacht?
Also vielleicht vorweg nochmal der Punkt, wenn ich solche Technologien bei uns nutzen will, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dann muss ich mir als Unternehmen klar machen, dass ich mein Unternehmen auch entsprechend anpassen muss. Das ist nichts, was ich einfach nur verwende, so wie ich früher mit dem Computer das Gleiche gemacht habe, wie ich eine Schreibmaschine eingesetzt habe. Da muss ich sehr viel mehr ändern, damit man das produktiv einsetzen kann. Und da sind die Managementtechniken in den USA offensichtlich besser. Die schaffen es eher, dann das ganze System im Unternehmen anzupassen, um die Technologien produktiv einzusetzen. Da sind wir sehr viel zurückhaltender und von daher auch nicht so, ja, nutzen das nicht so gut.
Was ist der Grund?
Ja, man versteht zu wenig, dass man das ganze System anpassen muss. Vielleicht auch, weil man sich schwerer tut, die Mitarbeitenden zu überzeugen, zu zwingen, mal irgendwas dazwischen mitzugehen und sich auf die neuen Technologien einzulassen. Da gibt es zum Teil sehr viel Widerstand und man schafft es nicht, die Menschen an der Stelle mitzunehmen, beziehungsweise sie eben auch vor die Entscheidung zu stellen, ihr macht jetzt mit oder es wird den Job nicht mehr geben.
Also genau, das vielleicht ist umgekehrt das, irgendwie die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Ich greife es gar nicht erst an, ich nutze KI nicht, um eben die Dinge immer so zu machen, wie ich sie mache, aber am Ende bin ich dann vielleicht entbehrlich geworden.
Ja, das ist aber am Ende die große Gefahr, wenn wir uns nicht auf diese Technologien einlassen, dass dann andere, die es tun, sehr viel produktiver sind, sehr viel wettbewerbsfähiger sind und dass dann erst recht die Arbeitsplätze gefährdet sind.
Wie kann die EU die heimische Industrie hierzulande gegen einen möglichen schlechten Deal im Zollwahn des Donald Trump schützen?
Die große Herausforderung ist einerseits, die produzierenden Unternehmen nicht zu gefährden, indem man jetzt sich auf hohe Zölle einlässt. Da darf man auf keinen Fall einfach sich drauf einlassen. Man darf aber gleichzeitig auch nicht jetzt die Digitalindustrie dagegen ausspielen und sagen, okay, dann lasse ich einfach jetzt die großen Big-Tech-Unternehmen hier alles machen und reguliere die gar nicht mehr, gehe nicht mehr gegen deren wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen vor. Sozusagen als Verhandlungschip, damit dann vielleicht die Zölle auf die Automobilindustrie nicht so hoch sind. Ich glaube, man muss sich an der Stelle fragen, was will Trump eigentlich erreichen? Er will einerseits Jobs zurück in die USA holen, im produzierenden Gewerbe. Wenn man ehrlich ist, das wird er nicht schaffen. Also es werden deswegen in Zukunft nicht die iPhones wieder in den USA produziert werden. Die wären ja um ein Vielfaches teurer, wenn man das dort produzieren würde. Der wird auch nicht so ohne weiteres schaffen, jetzt Automobilbranche wieder in die USA zurückzuholen. Unsere Unternehmen produzieren ja zum Teil schon vor Ort. Das werden sie natürlich verstärkt machen, wenn sie sonst durch Zölle gefährdet sind. Aber sie werden es vor allen Dingen dann so machen, dass sie alle Modelle dort vor Ort produzieren und nicht mehr wie bisher spezialisiert manche Modelle dort, manche Modelle in Europa. Denn es wird ja momentan auch viel aus USA wieder nach Europa zurück exportiert. Das alles wird die Sache einfach nur ineffizienter machen. Man ist da nicht mehr so mit diesen Größenvorteilen unterwegs und wird deswegen auch teurer produzieren. Also deswegen, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, aber Trump wird natürlich versuchen, Deals herauszuholen. Und an der Stelle muss man schon klar dagegenhalten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass er auf die Weise für sein eigenes Land etwas Positives erreicht, die ist gering. Die eigene Bevölkerung wird nur mit höheren Preisen konfrontiert sein, denn das wird das alles ja noch mal teurer machen. Und gleichzeitig gefährdet das den Handel insgesamt, also der Wohlstand insgesamt sinkt.
Bist du gute Hoffnung, dass wir zu einem solchen Deal kommen? Also wir im Sinne von wir Europäer mit den Amerikanern, sowas wie ein für beide zufriedenstellendes Modell?
Ich glaube, auf keinen Fall kommen wir dazu, wenn wir klein beigeben und zu viel nachgeben. Wir sind als europäischer Wirtschaftsraum im Grunde der einzige neben China, der Widerstand leisten kann. Denn wir sind wichtig für die Vereinigten Staaten. Ja, wir exportieren mehr Güter dorthin, aber wir importieren mehr Dienstleistungen umgekehrt. Und das heißt, für die Dienstleistungsunternehmen, gerade für die Digitalunternehmen, sind wir so wichtig. Die verdienen zum Teil 40% ihrer Einkünfte durch die Verkäufe nach Europa. Die wollen das auch nicht gefährdet sehen. Also insofern sollten wir unsere Stärke schon ausspielen und sollten sagen, okay, wenn du uns auf die und die Güterzölle auferlegst, dann machen wir das bei anderen Gütern auch und da selbstbewusst auftreten. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um dem Ganzen noch Einhalt zu gebieten.
Lass mich eine letzte Frage stellen, was mich sehr interessiert. Bist du der Meinung irgendwie, dass, ich habe es zumindest von Merz nicht vernommen oder von der Bundesregierung nicht vernommen, dass wir sowas wie eine Vision haben, wie wir später alle leben wollen für die Wirtschaft in 2000 und von mir aus 30, 40, 50, also in Zukunft. Man muss ja mal überlegen, wo wir hinwollen. Und falls du es auch nicht gehört hast, was wäre deine Idee? Was würdest du Herrn Merz empfehlen?
Oder? In der Tat, wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue, dann fehlt so die große Vision. Also natürlich soll es uns allen nicht schlechter gehen. Ich glaube, dass es eine gewisse Wende braucht. Das ist schon vermittelt worden. Aber da ging es ja vor allem darum, grundsätzlich wieder auf einen Wachstumspfad zu kommen. Aber es ging wenig darum, wie dieser Wachstumspfad aussehen soll und womit dieser Wachstumspfad dann in Zukunft gestaltet werden soll. Ich glaube, es ist offensichtlich, wir müssen den Klimawandel in den Griff bekommen. Dekarbonisierung muss also weiterhin unser Ziel sein. Und es ist auch offensichtlich, dass künstliche Intelligenz in Zukunft eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Momentan wird die in großen Teilen entwickelt in den USA, auch Europa entwickelt, aber bringt das bisher wenig in die Anwendung, wenig in Geschäftsmodelle. Die kommen bisher ganz überwiegend aus den Vereinigten Staaten. Das ist aber das, womit in Zukunft viel Geld verdient werden wird. Auch noch mit Produktion, aber mit Produktion, die dann genau diese künstliche Intelligenz vielleicht nutzt. Denken wir an Automobilindustrie, da wäre das dann autonomes Fahren. Selbstfahrende Taxis erlebe ich in USA. Ich war gerade in San Francisco, da fahren die. Bei uns ist man noch sehr zurückhaltend. Man reguliert hier zu viel, hat zu viel Sorge. Also zu welchen Risiken das möglicherweise führen wird. Ich denke, da müssen wir sehr viel offensiver sein und die Chancen, die wir für uns eben auch daraus ziehen können, die müssen wir sehr viel besser in den Blick nehmen.
Wir müssen den Klimawandel stoppen und trotzdem zu mehr Wachstum kommen. Das wird nur mit Hilfe von effizienteren Technologien auf Basis erneuerbarer Energien zu schaffen sein. Künstliche Intelligenz dürfte dabei eine große Rolle spielen. Aber einmal Hand aufs Herz. Wie geht es euch damit? Seid ihr eher die KI-Vorreiter oder eher die KI-Drückeberger? Bei mir, um ganz ehrlich zu sein, liegt das so in der Mitte. Damit sind wir am Ende der 101. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.